Dann starten wir. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Bibel- und Gebetsabend. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich umso mehr, weil wir ja jetzt eine lange Pause hatten. Ich habe mal nachgeschaut, das sind jetzt schon 1,5 Monate her, wo wir uns das letzte Mal getroffen hatten. Hängt natürlich alles mit den Feiertagen ab, die hinter uns liegen. Oder vor 2 Wochen hatten wir die Gebetswoche, dann wurde es auch jetzt nochmal verschoben. Aber ja, umso mehr freue ich mich, dass wir heute zusammenkommen können, uns unter das Wort Gottes stellen können und miteinander Gottes Wort studieren dürfen und gleichzeitig dann im Anschluss auch miteinander und füreinander beten. Ja, das möchte ich jetzt auch tun und diesen Abend unter den Segen Gottes stellen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und so danken wir dir, lieber Vater, dass wir jetzt nach dieser ja knapp 6-wöchigen Pause wieder diese Möglichkeit haben, auch im Jahr 2024 diesen Bibel- und Gebetsabend durchführen zu können. Es ist ein Geschenk, es ist pure Gnade und wir danken dir dafür. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben, auch ganz intensiv, so Vers für Vers, durch die Apostelgeschichte zu gehen. Und auch heute bitten wir dich wieder, dass du uns leitest durch deinen Geist. Wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen diese Erkenntnis, um das Ganze auch geistlich einzuordnen, was du uns heute zu sagen hast. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir uns konzentrieren können, dass wir mitarbeiten können, dass wir dem Ganzen folgen können. Und gleichzeitig bitten wir dich, dass du unser Herz öffnest und dass diese Zeit nicht einfach nur eine Zeit ist des Hörens, sondern auch eine Zeit ist, wo wir uns bewusst dafür auch entscheiden und du an unseren Herzen arbeiten kannst und wir von Tätern zu Hörern werden. Und so danken wir dir für deine Gegenwart hier unter uns, Herr. Amen. Ja, wie ich schon sagte, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir weitergemacht haben in der Apostelgeschichte. Ich habe mir gedacht, dass ich heute nicht einen ganz intensiven Rückblick mache, sondern einfach mal Gottes Wort sprechen lassen möchte. Das heißt, ich würde gerne mit euch, bevor wir dann ab Vers 21 in Apostelgeschichte 19 weitermachen, würde ich gerne mit euch erstmal das gesamte Kapitel lesen. Also wir haben die Verse 1 bis 20, haben wir ja schon ganz intensiv studiert. Nichtsdestotrotz würde ich gerne einfach das gesamte Kapitel lesen, also Apostelgeschichte 19, das ist dann Vers 1 bis Vers 41. Das würde ich einmal lesen und dann würden wir aber einsteigen mit Vers 21. Und dann sind wir hoffentlich so mehr oder weniger auf einem Stand. Ja, wie immer frage ich euch, möchte jemand lesen? Ich weiß, es ist heute ein ganzes Kapitel, aber es ist, denke ich, gut zu schaffen. Ich würde mich freuen, wenn mich da jemand unterstützt beim Vorlesen. Hubert?
Bis 34
jetzt. Kannst du komplett das ganze Kapitel lesen, also dann bis 41 dann. Mhm.
Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern über denen, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesus kenne ich, und von Paulus weiß ich. Wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und die Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn wurde hochgepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst nach Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach: Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte 2 seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gäbe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unserer Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in größter Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Diana der Epheser. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach: Ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dies unwidersprechlich ist, so solltet ihr euch ruhig verhalten und nichts Übereiltes tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrius und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemand eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten und es sind Statthalter da. Sie mögen einander verklagen. Habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir stehen in Gefahr, dass wir wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt werden, weil kein Grund vorliegt. Womit wir diese Zusammenrottung entschuldigen könnten. Und als er das gesagt hatte, entließ er die Versammlung.
Ganz herzlichen Dank, Hubert, fürs Vorlesen. Das ist das gesamte Kapitel 19. Und wie ich schon sagte, wir sind bis Vers 20 gekommen. Wenn jetzt jemand sagt, da war ich nicht dabei oder sowas, möchte ich einfach nochmal auf unsere Homepage verweisen. Da werden die ganzen Aufnahmen dann auch veröffentlicht. Da könnt ihr das alles nachhören, wenn jemand das Ganze noch interessiert, weil es war schon sehr, sehr spannend. Vor allem so die ersten 20 Verse in Kapitel 19 waren schon sehr spannend. Und wie gesagt, da kann man es nachhören. Ich mache jetzt weiter mit Vers 21. Und ich mache das hier wie immer anhand dieser Karte, weil wir sind gerade in der dritten Missionsreise unterwegs. Und die Missionsreise, die begann ja hier. Das ist die Herkunftsgemeinde von Paulus. Antiochia in Syrien, da ist eine Gemeinde entstanden und von dort aus ist dann Paulus nach einer kurzen Zeit, also nach der zweiten Missionsreise, nach einer kurzen Ruhezeit ist er dann von hier gestartet und dann über den Landweg, heutige Türkei, ist er dann hier durch sein Geburtsort Tarsus und dann so weiter gereist und hat dann hier auch die Christen, die hier überall waren, hat er besucht, hat die Gemeinden gestärkt in ihren Glauben. Da sind ja Gemeinden entstanden während der ersten Missionsreise. Also diese Karte ist uns ja schon mittlerweile sehr geläufig. Und wir befinden uns jetzt hier in der Hafenstadt Ephesus, also heutige Türkei, ganz im Westen. Und dort in dieser Stadt ist Paulus jetzt wirklich für seine Verhältnisse extrem lange. So lange wie in keinem anderen Ort, und zwar über 2 Jahre lang, ist jetzt Paulus in dieser Stadt Ephesus. Und natürlich hat er das getan, was er sowieso immer getan hat. Er hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat Menschen unterwiesen, auch in der Bibelschule des Tyrannus. Das hatten wir ja auch beim letzten Mal gesehen. Und hat dort Gottes Wort ausgelegt. Ja, und da, wo Gottes Wort ausgelegt wird, da, wo Gottes Wort gepredigt wird, da wächst Gemeinde. Da wächst die Gemeinde in 2 Richtungen. Zum einen in die Tiefe. Das sehen wir auch hier in Ephesus. Wir lesen zum Beispiel am Ende von Vers 17, und Furcht fiel auf sie alle, also Ehrfurcht vor Gott fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Also da ist wirklich Buße geschehen, aufrichtige Buße ist dort geschehen und sie haben den Herrn Jesus hoch gepriesen. Und da, wo der Herr Jesus hoch gepriesen wird, wo der Herr Jesus im Mittelpunkt steht, das ist ein gutes Kennzeichen dafür, dass eine Gemeinde in die Tiefe wächst, im tieferen Verständnis des Wortes Gottes und überhaupt in sich im Verständnis gegenüber Gott. Und die zweite Dimension, wo die Gemeinde auch gewachsen ist, ist in die Breite. Also eine Gemeinde wächst in die Tiefe, da wo Gottes Wort wächst, und eine Gemeinde wächst in die Breite. Und das sehen wir auch hier in Vers 20, nämlich so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Also beide Wachstumsrichtungen sehen wir hier auch. Das Wort Gottes breitete sich aus durch den Dienst von Paulus und den anderen Christen. So, und jetzt ist Paulus über 2 Jahre hier in dieser Hafenstadt Ephesus, und so langsam, das kennen wir ja von Paulus, machte sich in ihm der Gedanke breit, ja, vielleicht ist es dran, mal weiterzuziehen. Ich bin jetzt schon über 2 Jahre hier, und so lesen wir, oder hier vielleicht nochmal, ich gehe gleich nochmal drauf ein, einfach ein paar Ausgrabungen der Stadt Ephesus. Da kann man auch heute noch hinreisen, und dann kann man sehen, hier sieht man auch so die ganzen Touristen, und dann gehen sie durch die ganzen Ruinen dieser Stadt Ephesus, alles, was man so ausgraben konnte. Oder hier ein Bild von dem Theater, also auch Ausgrabungen von dem berühmten Theater in Ephesus, aber auch da gehe ich später noch in der Auslegung drauf ein. Oder hier dann noch ein paar Ruinen von dem berühmten Tempel der Artemis bzw. der Diana, aber auch da gehe ich drauf ein. Also es kommt dann alles noch. Wir starten mit Vers 21. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, also diese 2 Jahre sind jetzt vergangen in Ephesus, nahm sich Paulus im Geist vor, also er dachte nach, er hat sich Gedanken gemacht, und er machte sich jetzt Reisegedanken, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Also Paulus denkt in großen Dimensionen, er denkt jetzt weiter, und er dachte, ja, ich muss jetzt mal weiterziehen. Und hier sehen wir ein paar Gebiete, ich mache das hier mal anhand dieser Karte, das war damals das Römische Reich. Und Paulus, der war jetzt hier in der Stadt Ephesus, und der dachte, Mensch, ich möchte gerne mal nach Mazedonien wieder reisen. Dieses Gebiet kennen wir schon aus der 2. Missionsreise. Philippi, erinnert ihr euch bestimmt, der Gefängniswärter, der zum Glauben gekommen ist, die Purpurhändlerin Lydia. Bestimmt hat er sich gedacht, er möchte mal wieder nach Thessalonich, da war er ja nur 3 Wochen, um dort die Christen zu stärken, oder auch in Beröa. Und dann hat er auch sich Gedanken gemacht, nach Achaia zu gehen, das ist dieses Gebiet, also diese römische Provinz, Achaia. Und dort war er zum Beispiel in Korinth. Da ist ja die Gemeinde der Korinther entstanden, auch während der 2. Missionsreise. Aber Paulus, der hatte auch weiter große, große Pläne. Und zwar wollte er auch gerne wieder nach Jerusalem. Und dann haben wir auch gelesen, dass er auch gerne mal nach Rom wollte, der Welthauptstadt damals. Das Römische Reich, und Rom war ja die Weltmetropole überhaupt zu der Zeit. Also diese ganzen Pläne hatte Paulus. Er wollte nämlich unbedingt auch hier durch dieses Gebiet ziehen, um dort auch eine Kollekte zu sammeln. Das wissen wir aus dem 2. Korintherbrief. Und zwar wollte er hier eine Spendensammlung durchführen durch diese Gemeinden, um die Gemeinde in Jerusalem zu finanzieren und zu unterstützen. Aus dem 2. Korintherbrief wissen wir, dass die Christen in Jerusalem zu dem Zeitpunkt sehr, sehr arm waren. Also sie waren bettelarm, da waren Hungersnöte, und die Christen wurden auch hier von den Juden extrem verfolgt, und dementsprechend litten die Christen da unter großer Armut. Und Paulus hatte das Ziel, vor allem hier in Korinth eine große Kollekte zu sammeln, denn Korinth, das war eine Hafenstadt und das war eine sehr reiche Stadt. Das wissen wir auch noch aus der 2. Missionsreise, also es war eine sehr reiche Gemeinde auch, und er wollte dann dort die Kollekten sammeln lassen, die dann nach Jerusalem bringen, und dann war sein Plan, nach Rom zu gehen. Und dann wissen wir sogar noch aus Römer Kapitel 15, ich lese es uns mal vor, also ganz am Ende des Römerbriefes, Paulus hatte nämlich noch ein Ziel, Rom war nicht die letzte Station, sondern aus Römer Kapitel 15, Vers 24 wissen wir, da sagt Paulus zu den Christen in Rom, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Also Paulus hatte dann den Plan, nach Rom zu gehen, das sollte aber nur so eine Durchfahrt sein, also da wollte er sich stärken und natürlich auch dort das Evangelium verkünden, so wie er es immer gemacht hat, aber sein letztendliches Ziel war Spanien. Da wollte er das Evangelium auch noch hinbringen und verkünden. Also dieser Mann, der hatte wirklich Visionen, der hatte Ziele und der hat in großen Dimensionen gedacht. Ich meine, heutzutage ist das für uns alles ein Katzensprung. Ja, kannst du alles mit dem Flugzeug innerhalb kürzester Zeit erreichen. Aber wir sind vor 2000 Jahren. Ja, das waren Reisestrapazen, also unvorstellbar für unsere heutige Zeit. Das alles mit dem Schiff, mit dem Pferd oder auch zu Fuß zu schaffen, das ist nicht ohne. Aber so kennen wir Paulus. Ja, und so hat er sich Gedanken gemacht und hatte sich so eine Reiseroute ausgedacht. Und jetzt kommt Vers 22. Und er sandte zwei seiner Gehilfen, nämlich Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Also er macht sich Gedanken hier in Ephesus und schickt jetzt seine zwei engsten Mitarbeiter oder enge Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, hier in dieses Gebiet Mazedonien. Ne, höchstwahrscheinlich nach Philippi und Thessalonich und Beröa, dort wo überall Gemeinden waren. Höchstwahrscheinlich sollten sie dorthin reisen, um schon mal die Gemeinden vorzubereiten. Hier unsere lieben Geschwister in Jerusalem, die sind bettelarm, die brauchen Unterstützung, dass sie schon mal anfangen, Kollekten zu sammeln und die Gemeinden dann vorzubereiten. Und Paulus dachte, er kommt dann später nach. Timotheus kennen wir, den kennen wir schon aus der zweiten Missionsreise. Und Erastus, der kommt jetzt nicht so häufig vor, der kommt einmal im zweiten Timotheusbrief vor und Römer 16. Aber wir erfahren jetzt nicht so viel von diesem Mitarbeiter Erastus, deshalb gehe ich da jetzt auch gar nicht mehr so drauf ein. Aber auf jeden Fall war das auch einer seiner Reisegefährten. Und so wie Paulus sich jetzt schon darauf eingestellt hat, jetzt auf diese Weiterreise, er wollte ja dann auch nach Griechenland reisen, also nach Mazedonien und dann später nach Achaia, hat er alles vor, aber das waren noch nicht die Pläne Gottes. Gott hatte noch etwas mit diesem Mann in Ephesus vor. Vers 23. Aber um jene Zeit, also als Paulus eigentlich dachte auch weiterzureisen nach Griechenland, entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Also es kommt zu einer Unruhe in der Stadt Ephesus. Wir kommen gleich auf diese Unruhe noch zu sprechen. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, wird uns das noch sehr detailliert deutlich machen. Aber mir geht es hier nochmal darum, weil Lukas, der schreibt das ganz interessant. Er schreibt jetzt nicht, aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um der Christen willen, hätte er ja schreiben können, sondern schreibt um des Weges willen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, ich werde euch jetzt nicht abfragen, aber beim letzten Mal haben wir da einen kleinen Exkurs gemacht. Warum um des Weges willen? Warum wurden Christen so beschrieben, dass Christen auf dem Weg waren? Ich mache mal noch mal einen kurzen Rückblick und möchte euch das aufzeigen, wie wir Christen in der Apostelgeschichte immer und immer wieder beschrieben werden. Wir lesen das schon in Vers 9, also auch in Apostelgeschichte 19, in Vers 9. Da steht, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten. Ja, also auch wieder, es geht um Christen, die auf dem Weg sind. Oder Apostelgeschichte 9, da ist Saulus. Kurz vor seiner Bekehrung, aber da war er noch nicht bekehrt, sondern ein Verfolger der Christen. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 2, dass dieser Saulus, also dann später Paulus, er erbat sich Briefe von dem Hohepriester, um nach Damaskus zu gehen, an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu bringen. Also die Apostelgeschichte macht deutlich, Christen sind Anhänger des Weges. Christen sind Menschen, die auf dem Weg sind. Und genauso beschreibt das auch Paulus in Apostelgeschichte 22, Vers 4. Da hält Paulus eine Rede an das jüdische Volk in Jerusalem. Und dann erzählt er, wie das war vor seiner Bekehrung. Und er sagte, ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod. Also die Christen, die auf dem Weg waren, die verfolgte ich bis auf den Tod. Christen sind Anhänger des neuen Weges. Das heißt, wir haben den alten Weg weg von Gott, haben wir verlassen. Jeder Mensch ist erstmal ganz automatisch auf dem Weg weg von Gott. Das macht die Bibel deutlich. Und wenn der Mensch Buße tut und sich zu Jesus hin bekehrt, dann sind wir nicht mehr auf diesem alten Weg weg von Gott, sondern wir sind jetzt auf einem neuen Weg. Und die Apostelgeschichte, die Bibel macht deutlich, Christen sind Anhänger des neuen Weges. Und wer ist dieser Weg? Jesus Christus. Ich bin der Weg, sagt der Herr Jesus in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Und was verkündigen wir? Apostelgeschichte 16, Vers 17. Das war, als Paulus in Philippi war und eine Frau mit einem Wahrsagergeist befreit hatte. Und diese Frau, die schrie dann, oder bevor sie befreit wurde, in Vers 17, Apostelgeschichte 16, Vers 17, diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Wir Christen, wir sind auf dem Weg, und wir verkündigen den Weg des Heils. Wir sind auf dem Weg. Und ich wünsche uns allen, jeden einzelnen von uns, der auf diesem Weg ist, dass wir am Ende unseres Lebens mit den Worten von Paulus einstimmen können, die er am Ende seines Lebens gesagt hatte, nämlich 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf, man könnte auch übersetzen, den Weg vollendet und den Glauben bewahrt. Das wünsche ich uns allen, dass wir das am Ende sagen können. Wir alle sind auf dem Weg und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir am Ende genau das sagen können. Wir haben den Weg, den Lauf vollendet. Und deshalb diese Redewendung jetzt von Lukas, dem Schreiber der Apostelgeschichte. Es entstand ein Aufruhr, er könnte auch einfach übersetzen, oder man könnte einfach übersetzen, um der Christen willen. Wir sind Christen, die auf dem Weg sind. Deshalb diese Redewendung. Erstmal soweit, bevor wir weitermachen. Erstmal soweit klar, oder habt ihr noch Fragen, Gedanken, Ergänzungen? Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Dann machen wir weiter mit Vers 24. Jetzt kommt es zu der Beschreibung von dieser Unruhe in Ephesus. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Also es kommt jetzt zu dieser Unruhe, es kommt zu diesem Tumult, zu diesem Aufstand. Und erstmal müssen wir nochmal uns Gedanken machen über diesen Diana-Kult. Ja, ich hatte es auch letztes Mal schon gesagt, um das Ganze jetzt zu verstehen, was hier passiert. Der Diana-Kult spielte in Ephesus eine sehr zentrale Rolle. Und zwar war in Ephesus der Tempel der Diana oder auch der Tempel der Artemis. Also Artemis und Diana ist ein und dieselbe Person. Artemis ist einfach die griechische Version, Diana ist die lateinische Version. Wenn ich Artemis sage oder Diana, dann meine ich ein und dieselbe Person. So, und das sind Ruinen von diesem Tempel der Diana und so sah er dann in etwa aus. Also das ist eine Nachbildung von diesem Tempel. Für uns heutzutage nichts Spektakuläres. Damals war dieses Gebäude eines von 7 Weltwundern. Also das gehörte zu den 7 Weltwundern, dieser Tempel in Ephesus, der Tempel der Diana. Und hier wurde dann der Tempelkult ausgeübt. Und zwar war mitten in diesem Tempel eine Statue von der Diana. Die Diana sah in etwa so aus, nur war sie damals nicht beige, so wie in dieser Kopie, sondern pechschwarz. Und diese Diana, das war die Fruchtbarkeitsgöttin, das war die Göttin der Liebe. Deshalb auch so viele Brüste und alles Mögliche für Verzierung an dieser Statue. Das war die Liebe, das war die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Und ihr zu Ehren wurden ganz, ganz viele Feste gefeiert und das waren ganz wilde Orgien. Also in diesem ganzen Tempel hier sagt man, dass über Hunderte von Prostituierten waren und ihre Dienste angeboten haben. Und immer zu bestimmten Festtagen gab es dann da irgendwelche, ja, ich sag mal Sexorgien, die dort ausgeübt wurden. Alles zu Ehren der Göttin der Diana. Das war dieser Diana-Kult. Und dieser Diana-Kult, der war nicht nur in Ephesus, sondern der war im gesamten Römischen Reich. Man schätzt ungefähr 30 weitere Tempel im Römischen Reich. Aber das Zentrum für diesen Kult war Ephesus. Das war das Zentrum schlechthin. Und jetzt kann man sich das ja vorstellen, ne? Durch diesen Kult ist natürlich ein großer Wirtschaftszweig entstanden. Das kennt man ja auch, wenn man jetzt als Tourist, sagen wir mal, in die Stadt Rom reist. Dann gibt es überall Souvenirgeschäfte. Und genauso war es auch in Ephesus. Ne? Da gab es dann diesen Tempel in Miniatur oder die Götzenstatue auch in Miniatur. Und die konntest du dann überall kaufen. Und die Goldschmiede und die Silberschmiede und die ganzen Händler und so weiter und so fort, die haben gutes Geld verdient mit ihren Anschaffungen, die die da gemacht haben. Und genauso auch dann dieser Silberschmied Demetrius, der gehörte auch zu ihnen. Und er war total aufgebracht und ruft jetzt seine Kollegen zusammen, die ganzen Händler, die ganzen Handwerker, Vers 25, diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches, also diese Handwerker und Händler, und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Also dieser Mann ist ehrlich, ne, er ist ganz ehrlich und er sagt: Leute, wenn wir nicht aufpassen, dann habe ich eine ganz, ganz große Sorge. Und zwar, wir werden alle bankrott gehen. Wenn das so weitergeht mit den Christen, dann gehen wir bankrott. Also der kann eins und eins zusammenzählen. Dem war klar, je mehr Nachfolger des Weges, also je mehr Christen, je mehr Jesus-Nachfolger, umso weniger Diana-Nachfolger. Und dann sieht das Ganze ziemlich schlecht für die aus. Umso weniger Absatz. So, und er ist auch ganz gut informiert. Er geht weiter, Vers 26. Und ihr seht und hört, sagt er jetzt zu seinen Partnern, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Der gibt hier dem Paulus ein Kompliment. Also es ist eigentlich ein schönes Kompliment, das er dem Paulus gibt, nämlich in fast ganz Asia, also hier nochmal die Karte, ne, das hier, das gelb hinterlegte, das ist Asia. Da hat sich mittlerweile das Ganze, das Wort Gottes immer weiter und weiter verbreitet. Und dieser Paulus, der hat das Wort Gottes verkündet, er stand in erster Linie dafür. Und so hat sich das alles weiter verbreitet. Und dieser Paulus hatte auch eine Botschaft, nämlich, dass es keine Götter gibt. Und wenn das die Menschen glauben, dann werden sie auch nicht mehr diese kleinen Miniaturen von der Diana kaufen. Also es gibt keine Götter, die mit Händen gemacht werden. Und das, was der Demetrius hier sagt, ist ja die Wahrheit. Also das hat Paulus wirklich verkündet, dass das so ist. Und davon sind wir ja als Christen überzeugt. Das haben wir auch schon auf der zweiten Missionsreise gesehen, in Apostelgeschichte 17, als Paulus in Athen war. Auch eine Stadt voller Götterkult. Und dann sagt Paulus, er predigt da den Athenern, und dann sagt er in Vers 29, da wir nun, also wir Menschen, wir sind von göttlichem Geschlecht, also wir sind Ebenbilder Gottes. Und wir dürfen nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Den Gott, den wir verkünden, an dem wir glauben, den wir nach dem Ebenbild dessen wir gemacht worden sind, das ist kein Gott, den man mit Gold oder Silber oder Steinen irgendwie gleich machen könnte oder irgendwie sichtbar machen könnte. Keine Ikone, nichts und niemand kann diesen Gott darstellen. Und wir dürfen es ja auch gar nicht tun, ist ja auch ein Teil der 10 Gebote, dass wir kein Abbild von Gott machen sollten. Und ich finde es interessant, das, was der Demetrius hier sagt, was Paulus verkündet hatte, das finden wir auch im Alten Testament. Und ich finde das sehr bezeichnend im Buch des Propheten Jesaja. Da wird uns das Ganze nochmal sehr vor Augen geführt. Also diesen Götzenkult, den gab es ja schon tausende von Jahren, auch zur Zeit von Jesaja. Und in Jesaja 46, in den Versen 3 bis 5, da lese ich euch das mal vor. Da ist auch so dieser Götzenkult. Da sagt Gott, in den Vers 6 und 7 erstmal, Jesaja 46, 6 und 7. Da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab, also die Goldschmiede. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht. vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Ja, also ein Götzen, vor dem sie niederfallen und anbeten. Und dann Vers 7, sie nehmen diesen Gott auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Und uns ist das klar, natürlich, ne? Diese gottgemachten, diese menschengemachten Götter, ja, was sind, die können ja noch nicht mal selbst laufen. Also die musst du auf die Schulter nehmen, die musst du in die Hand nehmen, um irgendwo hinzustellen. Für uns ist das klar, für die Menschen damals nicht. Und Gott ergreift diesen Gedanken auf, und jetzt lese ich Vers 3 bis 5 in Jesaja 46, wo Gott zum Volk Israel sagt, die auch angefangen haben, Götzen anzubeten und anzufertigen, hört auf mich, o du Haus Jakob, und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an von mir getragen worden seid. Merkt ihr? Gott greift diesen Gedanken auf und sagt, wie dumm seid ihr eigentlich? Ihr macht euch irgendwelche Götzen, die ihr auf euren Schultern tragen müsst, irgendwo hin und hinstellen müsst, aber ich bin der lebendige Gott und ich trage euch. Ihr tragt Götter, aber ich trage euch. Und so sagt er dann auch weiter, und das ist eine Verheißung, die ich sehr ermutigend finde. Er sagt dann in Vers 4, bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ist doch eine wunderbare Verheißung, auch gerade unter den älteren Geschwistern hier unter uns, ne, wo Gott sagt, bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen, ich habe es getan und ich will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Das ist unser lebendiger Gott und nicht das hier Götter, die mit Händen gemacht sind. Und deshalb predigt Paulus den Menschen dort in Ephesus einen Gott, der lebendig ist, der uns trägt und nicht wir ihn oder irgendwelche anderen Götter. Also das, was hier der Demetrius den Leuten sagt, dass Paulus das predigt, das war die absolute Wahrheit. Aber Demetrius wollte ja jetzt nicht auch anfangen, das Evangelium zu verkünden, sondern er sah ja an Paulus einen Gegner. Und so macht er es jetzt ganz geschickt, Vers 27. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, also dass wir unseren Job verlieren als Schmiede, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Ne, dieser Diana-Kult, der war in der damaligen Welt, in dem Römischen Reich, war der überall gang und gäbe. Deshalb hat er auch gesagt, den ganzen Erdkreis verehrt. Es war überall gang und gäbe, dass man diese Göttin Diana angebetet und verehrt hat. Und er sagt hier, er macht das jetzt ganz geschickt, er geht jetzt auf das Religiöse ein und macht deutlich, hier, es geht nicht nur um unseren Job, dass wir unseren Job verlieren, sondern unsere große Göttin Diana, die wird dann gestürzt. Und ich finde das so ein bisschen, ja, so ein bisschen humorvoll. Also wenn diese Göttin Diana so groß ist, dann sollte sie eigentlich mit diesem Paulus kein Problem haben. Ne, wenn sie eine Göttin ist und Paulus nur ein Mensch, dann sollte sie Paulus eigentlich stürzen und nicht Paulus die Göttin Diana. Aber da merkt man halt, ja, dass das halt einfach nur ein Götze war und sonst nichts. Und der appelliert jetzt, der Demetrius, der appelliert jetzt auf die Religiosität, also nicht nur auf deren Job. Da könnte man sagen, ja, hätten die Leute auch sagen können, ja, dann sucht euch einen anderen Job, sondern er sagt jetzt, er geht jetzt auf die Diana ein, auf die Majestät, die gestürzt werden könnte. Und deshalb, wir müssen jetzt eingreifen, wir müssen jetzt diesen Paulus in irgendeiner Art und Weise in die Schranken verweisen. Und so kommt es zum Aufruhr, Vers 28. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Also die Händler, die Handwerker, als die das alles hörten, dann werden sie voller Zorn, voller Wut und es kommt zu einem Aufstand. Aber dieser Aufstand, der breitet sich jetzt sogar aus. Es bleibt nicht nur bei den Händlern und Handwerkern, sondern jetzt Vers 29. Und die ganze Stadt, ne, die ganze Stadt Ephesus kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. So groß, also dieser Tumult, dieser Mob, dieser Aufstand, der weitet sich jetzt aus, die Lage wird immer dramatischer und es kommt zu einem riesengroßen Aufstand unter den ganzen Einwohnern. Ja, Ephesus war eine große Stadt, damals 300.000 Einwohner oder 250.000 Einwohner, schätzt man in etwa, war eine Metropole damals. Und dieser Aufstand, der verlagert sich jetzt und zwar in den Tempel, ins Theater. Nicht im Tempel, sondern ins Theater. Und ich hatte euch gerade ein Bild gezeigt. Im Zentrum der Stadt Ephesus, da war zum einen dieser Tempel der Göttin Diana und zum anderen dieses große Theater. Und das war auch damals in der Antike unfassbar groß. Circa 25.000 Leute passten in dieses Theater. Ja, heutzutage gar kein Problem. Ne? Jedes gute Stadion hat mehr Plätze. Damals war das eine wahnsinnige Dimension. Und dieses Theater kann man heutzutage auch noch besichtigen. Also das sind Ruinen, kann man sich anschauen. Und genau in diesem Theater fand jetzt dieser Aufstand, dieser Tumult statt. Also diese Einwohner, die ganze aufgebrachte Menschenmenge, die sind dann hier ins Theater gekommen, wahrscheinlich hier auf diese Plattform. Und es hat sich einfach immer stärker und stärker ausgeprägt. Und sie haben dann auch zwei der Mitarbeiter von Paulus mitgenommen, und zwar Griechen, also Mazedonier sind ja Griechen. Die haben sie dann auch geschnappt, und zwar Gaius und Aristarchus, die haben sie mitgenommen. Ja, also Sündenböcke sind immer gut. Menschen brauchen immer Sündenböcke, wo man dann seinen Zorn richtig auslassen kann. Und so nehmen sie jetzt Gaius und Aristarchus mit. Gaius, ein bisschen erfahren wir von ihm. Aus Römer 16 erfahren wir, dass er ein sehr gastfreundlicher Mensch war, also auch ein Reisegefährte von Paulus. Und aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 14 wissen wir sogar, dass Paulus diesen Gaius getauft hat. Das sagt Paulus dann in 1. Korinther 1, 14. Paulus sagt, er hat nicht viele getauft, aber einer von ihnen war Gaius, den er getauft hat. Und der war auch dabei bei dieser Missionsreise, bei dieser dritten. Und dann auch noch Aristarchus, den haben sie auch geschnappt. Auch das war ein Reisegefährte von Paulus, der kommt auch ab und zu mal in der Bibel vor. Also der war immer wieder ein sehr enger Begleiter von Paulus und er saß sogar mit Paulus, das wissen wir aus Kolosser Kapitel 4, Vers 10, sogar mit Paulus im Gefängnis aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Also diese beiden Reisegefährten, Mitarbeiter von Paulus, nimmt diese aufgewühlte Menge mit in das Theater, dort entsteht dieser Tumult oder wird immer größer dieser Tumult. Paulus war aber noch nicht dabei. Und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht diese Situation dazu benutzen würde, um jetzt das Evangelium zu predigen, um jetzt Klarheit zu schaffen und das Wort zu ergreifen. Und so lesen wir dann in Vers 30, als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Also Paulus wollte jetzt auch ins Theater stürmen und für seine Freunde, für seine Mitarbeiter einstehen. Und er wollte das Wort ergreifen und Klarheit schaffen. Ja, er wollte Verantwortung übernehmen. Und Christen sehen das, ne, also jetzt die Jünger, damit sind jetzt nicht die 12 Jünger des Herrn Jesus gemeint, sondern einfach Jünger, wir alle sind Jünger des Herrn Jesus. Und diese Christen sehen das, sie merken, Paulus will jetzt auch mitten rein in diesen Tumult und sie halten Paulus davon ab. Weil sie merken, hey Paulus, wenn du da reingehst, das könnte ganz schön schlecht für dich enden. Es könnte dir den Kopf kosten. Es könnte sein, dass du da weit drauf gehst. Und somit halten sie ihn ab. Wahrscheinlich haben sie ihn überredet, Paulus, sei vernünftig, denk nochmal nach, sei nüchtern, mach das lieber nicht, weil sonst wird dich das höchstwahrscheinlich das Leben kosten. Also die Christen halten Paulus von diesem, von dieser Entscheidung ab. Soweit erstmal. Gleich machen wir noch die restlichen Verse. Aber habt ihr dazu noch Gedanken oder Fragen? Oder ist euch noch selber was aufgefallen? Ja. Ja. Klar. Ja. Ja, Paulus ist auch in gefährlichen Situationen gegangen und so. Klar, ich weiß nicht, ob es da eine zufriedenstellende Antwort gibt. Es wird halt interessant, weil Vers 31 spielt jetzt auch die gleiche Rolle oder geht in die gleiche Kerbe wie Vers 30. Weil nicht nur die Christen haben Paulus davon abgehalten, jetzt in diesen Tumult reinzugehen, sondern jetzt kommt noch Vers 31 und da möchte ich ein bisschen mit euch verweilen und so einen Schwerpunkt setzen, weil ich finde diesen Vers 31 sehr, sehr interessant. Da kann man ganz schnell drüber hinweglesen. Und zwar, auch etliche der Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, also den Paulus, sich nicht ins Theater zu begeben. Jetzt müssen wir erstmal erklären, wer sind diese sogenannten Asiarchen. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Also das waren hohe römische Beamte, die für den Kaiserkult verantwortlich waren. Also der Kaiser damals, der wurde ja auch verehrt und oft als Gott angesehen. Und diese Asiarchen, die haben diese Feierlichkeiten, haben sie häufig organisiert und angeordnet und auch bezahlt. Also diese Asiarchen, diese hohen römischen Beamten, die waren sehr, sehr reich. Und sie hatten sehr viel Macht in der römischen Gesellschaft. Wir würden heute sagen, das waren die Spitzenpolitiker der Stadt Ephesus. Das waren ganz, ganz hohe römische Beamte der Stadt Ephesus. So, und diese Asiarchen, die waren dem Paulus wohlgesonnen. Oder man könnte auch übersetzen, in der Elberfelder wird es so übersetzt, das waren die Freunde von Paulus. Und das finde ich jetzt interessant. Ich weiß nicht, ob euch bewusst war, dass Paulus hohe römische Beamte als Freunde hatte. Ich nicht. Mir war das nicht bewusst. Paulus muss mit diesen Männern in irgendeiner Art und Weise Freundschaft geschlossen haben. Und Paulus war ja zu dem Zeitpunkt schon über 2 Jahre in der Stadt Ephesus. Das wissen wir ja aus Vers 10. Und er hatte anscheinend oder offensichtlich gute Kontakte zu politischen Kreisen. Und diese Freunde von Paulus, die erfahren jetzt von diesem Aufstand im Theater, war ja nicht zu überhören. Und diese Asiarchen, die haben jetzt Sorge um ihren Freund Paulus und sie senden dann Untergebene zu Paulus mit der Bitte, Paulus, bitte, du bist doch unser Freund, geh nicht ins Theater. Lass es sein, geh bitte nicht ins Theater. Sie warnen ihn, die Leute, die wollen dein Blut. Die wollen dein Blut, die werden dich umbringen. Und da möchte ich kurz mit euch drüber nachdenken, so die letzten Minuten. Offensichtlich hatte Paulus keine Berührungsängste, auch nicht mit Menschen, die eigentlich fragwürdige Dinge trieben. Ich habe ja gerade gesagt, die Asiarchen, das waren Spitzenpolitiker, das waren hohe römische Beamten, die haben den Kaiserkult angetrieben, haben den Kaiserkult finanziert und organisiert. Und Paulus hatte trotzdem keine Berührungsängste mit solchen hohen römischen Beamten. Und ich finde das interessant, weil das sehen wir ja auch bei dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus, auch er hat immer wieder keine Berührungsängste gehabt mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Dazu möchte ich uns mal lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und Vers 1 und 2, Lukas 15, 1 und 2, da steht, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören, also den Herrn Jesus. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten lehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Ja, also dafür war Jesus bekannt. Jesus hatte keine Berührungsängste, so wie dieser Paulus. Für Jesus gibt es keine Menschen, mit denen er nicht über das Evangelium reden möchte. Niemand ist ihm zu fremd, zu aussätzig, zu sündig oder zu arm. Und wir lesen dann im Matthäusevangelium, dass Jesus in der Gesellschaft bekannt war als Weinsäufer, als Fresser, der mit Zöllnern und Sündern die ganze Zeit Kontakt hatte und, und. So ein Bild hatte damals die Gesellschaft von Jesus. Also er hat sehr viel Zeit mit Menschen verbracht und Gemeinschaft mit ihnen gehabt, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und Jesus hatte aber auch gleichzeitig kein Problem, auch Kontakt mit Pharisäern zu haben, die ja eher weit oben standen in der Gesellschaft. Zum Beispiel lesen wir in Lukas Kapitel 7, wir sind ja sowieso im Lukas-Evangelium, in Lukas Kapitel 7, dass der Herr Jesus einen Pharisäer mit Namen Simon besucht hatte. Und da kommt es zu einer ganz kuriosen Begegnung. Und zwar lesen wir in Lukas Kapitel 7, ab Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und er setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Also die war anscheinend in dieser Stadt bekannt als Sünderin. Irgendwas muss diese Frau getan haben, dass sie offiziell öffentlich als Sünderin bekannt war. Und als diese Frau hörte, dass Jesus in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl, also voll kostbaren Salböl. Und sie trat hinten zu Jesu Füßen, weinte und fing an, seine Füßen mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Ja, und das sieht alles dieser Pharisäer, bei dem Jesus zu Gast war, dieser Simon. Und der Pharisäer, der traut seinen Augen nicht, Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Also er machte sich einfach selber Gedanken, machte Selbstgespräche. Wenn dieser, damit meinte er Jesus, ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau da ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Merkt ihr? So dachten die Menschen in der Gesellschaft. Für einen Religiösen zur Zeit war die Sache klar. Ein heiliger Mann, und für sie war ja Jesus ein heiliger Mann, der beschäftigt sich nicht mit Sündern in deren Augen. Der geht mit Sündern auf Distanz. Von einer Sünderin angefasst zu werden, ja sogar geküsst zu werden, also die Füße wurden ja geküsst von dieser Frau, niemals. Das kam in die Köpfe der damaligen Menschen nicht hinein. Für einen Pharisäer unmöglich. Aber für Jesus total normal. Total normal. Für Jesus war klar, ich habe den Auftrag, Sünder zur Buße zu rufen. Was muss ich tun? Ich muss Zeit haben mit Sündern. Ich muss mir Zeit nehmen mit Sündern. So einfach ist das. Ich muss sie kennenlernen. Ich muss mir die Probleme anhören, mit ihnen essen und trinken. Ich muss ein Freund von ihnen werden. Und genauso wie diese Sünder und Zöllner das brauchten, brauchte das auch der Pharisäer. Und genauso brauchen das auch, um zurückzugehen zu unserem Text, brauchen das auch die Asiarchen. Also die hohen Spitzenpolitiker, die brauchen auch christliche Freunde. Die brauchen Menschen, die mit ihnen Zeit verbringen, die mit ihnen Gemeinschaft haben. Natürlich mit dem Ziel, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und mir macht Vers 31 ganz deutlich, Paulus, in irgendeiner Art und Weise, Paulus war ja ein gebildeter Mann, ne? Und in irgendeiner Art und Weise hat Paulus es geschafft, in diesen 2 Jahren, als er in Ephesus war, Kontakte zu knüpfen zu römischen Spitzenbeamten und von ihnen dann so hoch angesehen zu werden, dass er ein Freund von ihnen wurde und dass diese römischen Spitzenbeamten sich eingesetzt haben, dass Paulus nicht in diesen Aufstand, in dieses Theater geht. Also zu diesen Menschen hatte Paulus auch Zugang. Und die Asiarchen, diese römischen Spitzenbeamten, die hatten ja auch recht, dass sie ihn davor gewarnt haben, jetzt ins Theater zu gehen. Dazu aber gleich mehr, das schaffen wir noch. Außer ihr habt dazu noch Gedanken. Ja, Olga. Ja, und das letzten Endes muss man das immer frei entscheiden. Also hier sehen wir, dass Paulus auf diese Warnung hört und nicht geht. Wir werden aber noch sehen, dass Paulus auch gewarnt wird, nach Jerusalem zu gehen, weil die Leute, da kommt dann ein Prophet Agabus und er sagt, er bringt da auch dann ein prophetisches Bild und so weiter und warnt den Paulus, du wirst da gefangen genommen und es wird dir schlecht ergehen. Und Paulus geht trotzdem. Ne? Das ist genau das, was Hubert da auch eben erwähnt hat. Und deshalb, man kann da jetzt nicht einfach sagen, jedes Mal, wenn du gewarnt wirst, dann mach es nicht oder sowas. Ne? Man muss, deshalb brauchst du die Leitung des Heiligen Geistes. Ne? Man muss dann abwägen, was ist jetzt dran und was ist nicht dran. Was möchte Gott? Und es kann mal sein, dass es gut ist, diese Warnung ernst zu nehmen und zu prüfen, sowieso. Aber manchmal ist es dran, auch dann sich dieser Warnung unterzuordnen. Manchmal ist es aber auch dran zu sagen, okay, ja, ich nehme eure Warnung ernst, ich muss trotzdem gehen. Auch wenn es gefährlich ist, auch wenn es mein Leben kosten könnte. Ich muss trotzdem gehen. Aber hier in diesem Fall ist es dann so, dass Paulus sich davon abhalten lässt. Wir kommen ja später noch oder beim nächsten Mal dann zu sprechen. Aber erstmal noch die letzten Verse, die sind sehr schnell ausgelegt. Vers 32, hier schrie nun alles durcheinander, also in diesem Tumult, in diesem Theater, denn die Versammlung war in der größten Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Ne, typisch Tumult, typisch Mob, am Ende weißt du gar nicht, warum du überhaupt da bist. Aber so sind wir Menschen, ne, eine Menschenmenge, alle hinterher. Sie wussten gar nicht, warum sie im Theater waren. Alles ist außer Kontrolle geraten. Die haben sich komplett angefangen zu widersprechen. Also es war pure Verwirrung. Keiner wusste mehr, was los ist. Also purer Fanatismus. Und deshalb war es ganz gut, dass Paulus auf diese Warnung seiner Freunde gehört hat. Und dann Vers 33, da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Also unter diesem Mob waren auch Juden. Und die hatten ja wahrscheinlich einen Sprecher oder jemand, der da vielleicht Verantwortung getragen hatte. Und sie haben dann den Alexander hervorgeschoben oder überredet, dass er mal das Wort ergreifen sollte. Und Alexander hat dann ein Zeichen gegeben mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Warum das Ganze? Ich gehe davon aus, er wollte der Menschenmenge deutlich machen, wir Juden, wir haben nichts mit diesem Aufstand zu tun. Weil die Gefahr war ja jetzt bei diesem ganzen Tumult in dem Theater, dass auf einmal die Römer kommen, die römische Eskorte, und das alles dann niederschlagen und niedermetzeln und dann zum Beispiel die Juden gefangen nehmen und ins Gefängnis stecken. Und die Juden hatten Angst, dass das zu diesem Ausmaß kommen könnte. Und deshalb überreden sie jetzt ihren Sprecher oder diesen Alexander. Und der Alexander, der möchte sich jetzt vor dem Volk verantworten und deutlich machen, hey, wir haben mit diesen Christen da, mit diesen Christen und so, haben wir nichts zu tun. Wir haben nichts mit diesem Tumult zu tun. Er versucht das, aber dieser Ansatz ging voll nach hinten los, Vers 34. Als sie aber vernahm, dass er ein Jude sei, Antisemitismus lässt grüßen, ja, auch damals, vor 2000 Jahren, gab es Antisemitismus, schrien sie alle wie aus einem Mund, etwa 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Ja, also die Einwohner, die waren nicht gut, auf die Juden zu sprechen. Und der Tumult, dieser Mob, wurde immer heftiger und heftiger. Und es kommt, ja, ich würde schon fast sagen, zur Ekstase. Also wenn du aus einem Mund, also als Einheit, diese ganze Meute, 2 Stunden lang, die ganze Zeit, groß ist die Diana der Epheser, schreist, dann gerätst du schon fast in Ekstase. Also so krass war jetzt dieser Tumult. Und dann, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, versucht dann eine weitere Person, diese Meute zu beruhigen und sich dann auch für Paulus und die Christen einzusetzen. Also Gott gebraucht Menschen. Er gebraucht Asiarchen, er gebraucht Christen, er gebraucht, nächstes Mal werden wir sehen, den Spitzenpolitiker schlechthin, um seine Ziele zu erreichen. Aber wie gesagt, dazu nächstes Mal mehr. Gibt es noch Anmerkungen? Erstmal nicht. Okay, dann würde ich die Bibelarbeit hier schließen.